Die nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
Hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr 2024 oder wie man früher gesagt hat, die Zukunft. Hallo Tom, wir sind zurück.
In der Zukunft, wir sind zurück in der Zukunft.
Wir sind zurück in der Zukunft,
so ist es. Hallo John.
2024, Quersumme 8 und wir melden uns von unserem 26. Hochzeitstag, der Jade-Hochzeit. Tom, hast du schon Pläne für deine Jade-Hochzeit?
Ich könnte das, was ich 2015 getan habe, wiederholen.
Was hast du denn, eine Scheidung? Was hast du denn 2015 gemacht?
2015 habe ich alle Zurück in die Zukunft Filme im Kino gesehen, an dem Tag, an dem Marty McFly in die Zukunft reist.
Oh, das ist ziemlich cool.
Das war ziemlich cool.
Das ist so, ich habe da neulich mit Freunden drüber geredet, das ist irgendwie, das ist so die goldene Ära des Kinos, oder? Zurück in die Zukunft, Indiana Jones, die ersten Star Wars Filme, Der weiße Hai, also viel besser wird's nicht, oder?
Ich sag jetzt mal, das sind so die Filme unserer absoluten Jugend, ne? Also weil die so ein paar Jahre bevor wir geboren worden sind rauskamen oder als wir ganz klein waren rauskamen, aber dann zu der Zeit, wo wir Fernsehen durften, im Fernsehen liefen. Und deswegen hat man die ja doch irgendwie immer geguckt. Also wie oft ich zum Beispiel Hot Shots im Fernsehen gesehen habe oder Indiana Jones.
Aber ich finde, die sind auch einfach gut gealtert. Also die kannst du auch 30 Jahre später noch gut gucken.
Du kannst sie gut gucken, sie funktionieren immer noch auf einer Filmebene, also auf so der kinowissenschaftlichen Ebene, so als Geschichte funktionieren sie. Aber es sind natürlich schon so ein paar Dinge drin, die veraltet sind, Gesellschaftsbilder, Technologien und so weiter.
Technologien vor allen Dingen, das stimmt. Der Fluxkompensator, egal.
Total überholt das Ding mittlerweile.
Ja, wir hatten es ja neulich von den, also wir sind ja die nutzlosen 5, aber wir hatten es ja auch von den glorreichen 7 und wir hatten es von Ocean 11 und was hatten wir noch?
The Hateful Eight.
Hateful
und dann
gab
es noch diesen, the Disastrous Six oder so, oder The Ridiculous Six.
Und The Famous Five, genau, das war's. Aber Tom, sagen dir die Filthy 15 was?
Nein.
Um einfach mal direkt ins in Medias Res
ist
zu gehen.
Ist das was Sexuelles?
Sowas in der Art,
okay.
Ja.
Nein, dann sagt mir das nichts.
Okay, dann habe ich nämlich hier meinen ersten Fakt für dich. Und du wirst am Ende was damit anfangen können. The Filthy 15 ist eine Liste. Und die geht zurück in das Jahr 1985. Im Jahr 1985 gründen vier Frauen ein Komitee. Die vier Frauen werden genannt, The Washington Wives. Auch so eine Alliteration. Und die wurden Washington Wives genannt, weil sie sich alle dadurch auszeichneten, dass ihre Ehemänner höhere Tiere in Washington waren. Also konkret handelt es sich bei den Washington Wives um Sally Nevius, das ist die Ehefrau des früheren Vorsitzenden des Washington City Councils, John Nevius, um Pam Hauer, nicht Howard, sondern Hauer, die Frau eines Washingtoner Großmaklers, um Susan Baker, die Frau des früheren amerikanischen Finanz- und Außenministers James Baker, und um Mary, genannt Tipper Gore, die Frau von Al Gore. Und diese vier Frauen gründen 1985 ein Komitee, das später auf 22 Mitglieder anwächst und sich zum Ziel setzt, den elterlichen Einfluss zu erhöhen, auf den Zugang von Kindern und Jugendlichen auf Musik, deren Texte explizit auf Drogen, Sex und Gewalt verweisen.
Ah, okay.
Und das Komitee
hat das
heißt,
was mit diesem schwarzen Sticker zu tun, der in den USA auf CDs draufkommt?
Ganz genau. Das Komitee heißt Parental Music Resource Center und wird finanziell unterstützt, unter anderem, das ist ganz spannend, von Joseph Kors oder Kurs, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Das ist der Chef von Kors Beers, einem der ältesten und traditionsreichsten Biere der USA, sowie von Mike Love, einem der Beach Boys. Beide hatten auch Ronald Reagans Präsidentschaftskandidatur unterstützt und wir sind hier 1985 mitten in den Reagan-Jahren. Und die Reagan-Jahre sind ja sowieso gekennzeichnet von dem Versuch, also es gibt ja Reagans War on Drugs und sowas, also den Versuch irgendwie die Gesellschaft in, nennen wir es mal, angemessenere Bahnen
zu bringen. Ich erinnere mich da an der Stelle dran, dass es so eine Zeichentrickserie gab von Mr. T. Und wie in den 80ern üblich, am Ende von so einer Zeichentrick-Episode hat dann der Hauptcharakter noch einmal den Kindern gesagt, Drogen sind nicht gut. Und da gibt es auch eine Folge, wo, glaube ich, Nancy Reagan dann auf dem Schoß von Mr. T saß.
Soll ich dir eine wundervolle Anekdote zu Mr. T erzählen, zu der Serie? Denn diese Moral am Ende, die gab es ja auch bei He-Man zum Beispiel, immer von Orko. Ja. Aber bei Mr. T wurde die immer beendet mit dem Satz, das sage ich, Mr. T.
Ja.
Und wir haben früher, haben da den quasi so einen Kassettenrekorder an den Fernseher gehalten und haben den Satz aufgenommen und haben dann Scherzanrufe gemacht bei Leuten bei uns im Dorf. Und der Mann wird uns nicht hören, aber wir hatten einen Mann im Dorf, der hieß Altpass mit Namen. Und wir haben da immer angerufen, also mehrfach, und haben dann immer sowas gesagt wie, Herr Altpass, wir haben gehört, Sie brauchen einen neuen Pass, und haben dann auf Play gedrückt. Und dann kam, das sage ich, Mr. T. Und wir fanden das wahnsinnig lustig.
Ja.
Wir fanden das wahnsinnig lustig.
Ja, was man als Kind halt so lustig findet, ne?
Wir waren 5 oder 6 oder so. Das ist meine Erinnerung an diese Mr. T-Serie. Egal. Also, die hatten auch Reagan unterstützt bei der Präsidentschaftskandidatur. Aber spannend ist, wie das Ganze wirklich abgelaufen ist. Denn es wurde als grundlegendes Ziel ausgegeben, ähnlich wie bei Filmen, Alben und Songs quasi altersgerecht zu regulieren. Und die haben eine ganze Liste an Vorschlägen erarbeitet, wie man mit entsprechend zu regulierendem Material umgehen sollte. Also, zum Beispiel die Warnung, dass es sich um nicht angemessenes Material halte, sollte nicht in der ersten Idee als Sticker aufs Album geklebt werden, sondern sollte Teil des Artworks sein. Also sollte mit dem Cover explizit gedruckt werden. Ebenso sollten die expliziten Texte, Stellen in den Songtexten für den Käufer oder die Käuferin sichtbar auf der Rückseite des Covers abgedruckt werden. So dass Eltern quasi selbst entscheiden können, im Zweifelsfall noch, kann ich das meinen Kindern zumuten oder nicht. Fernsehstationen sollten gezielt unter Druck gesetzt werden, entsprechende Künstlerinnen und Künstler nicht mehr einzuladen, beziehungsweise deren Videos nicht mehr zu zeigen, um denen keine Plattform zu geben. Und eins meiner Lieblingsdinge ist, Plattenläden sollten die entsprechenden Alben nicht mehr in der Auslage haben, sondern sollten sie, ähnlich wie Alkohol zu Zeiten der Prohibition, unter der Theke unsichtbar für die Kundschaft aufbewahren.
Ja, Moment, Alkohol zu Zeiten der Prohibition durfte ja gar nicht verkauft werden.
Nee, aber daher kommt ja der Satz, was unter der Theke
verkauft. Ach so, ja. Das ist, also im Prinzip wollten sie für Musikalben das erreichen, was man in Deutschland halt mit der Indizierung hat. Halt, jugendgefährdende Medien dürfen nicht beworben, nicht offen gehandelt. Der Besitz ist weiterhin legal, aber dass sie halt nicht im Laden einfach ausliegen haben, etc.
Ferner sollte ein weiteres Komitee gegründet werden, das Industriestandards erarbeitet, was in der Musik erlaubt und was nicht erlaubt sei. Und Künstlerinnen und Künstler, die solche Texte veröffentlichten, die sollten mit juristischen Konsequenzen zu rechnen haben und ihre Verträge sollten derlei umgestaltet werden, dass sie quasi sich das zweimal überlegen, ob sie das wirklich veröffentlichen wollen. Mhm. Und eine der ersten Aktionen dieses Komitees war die Zusammenstellung einer Liste von 15 Songs. Und das sind die Filthy 15, die sie anno 1985 für besonders jugendgefährlich hielten. Und darauf findet sich unter anderem Cyndi Lauper, She-Bop, weil es da um Masturbation geht. Black Sabbath, Trashed. Ich kann
daran denken, von Masturbation wird man blind. Also das ist sinnvoll.
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir ein paar von den Songtexten angeguckt. Und in She-Bop von Cyndi Lauper heißt es, ich zitiere hier einfach mal, Do I wanna go out with a lion's roar? Yeah, I wanna go south and get me some more. Hey, they say that a stitch in time saves 9. They say I better stop or I'll go blind. Schön, dass du das angesprochen hast. Trashed von Black Sabbath wegen Drogen und Alkohol. Into the Coven von Mercyful Fate wegen Anspielung auf das Okkulte. Dann ist Madonna dabei wegen Sex. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It wegen Gewalt.
Ach so, weil sie keine Drogen nehmen wollen, dachte ich.
Let Me Put My Love Into You, AC/DC, wegen Sex, Motley Crue, Bastard, wegen Violence and Language, Eat Me Alive, Judas Priest, Sex and Violence, Sugar Walls von Sheena Easton wegen Sex. Und auf Platz 1 steht Prince mit Darling Nikki wegen Sex und Masturbation. Und Prince steht auch deswegen auf 1, weil der Prince-Song Darling Nikki den Auslöser gegeben hatte, um dieses ganze Komitee überhaupt ins Leben zu rufen. Denn Al und Mary Gore hatten zu der Zeit eine 11-jährige Tochter. Und irgendwann hat Tripper Gore morgens ihre 11-jährige Tochter das Lied Darling Nikki von Prince singen hören und war ob dessen, was sie da hörte, derart alarmiert, dass sie gesagt hat, da muss man jetzt was tun. Und spannend wird's dann, weil dann wird's nämlich juristisch. 19. August 1985 kommt's zur ersten Senatsanhörung. Man hatte, oder die Vereinigung der Plattenfirmen hatten Stickern zugestimmt mit Parental Advisory Explicit Content. Der schwarz-weiße Sticker, den man heute noch kennt, der kommt erst später, aber es gab einen anderen Sticker. Und gleichzeitig hatte der Senat aber angekündigt, er wolle Anhörungen zum Thema Pornrock durchführen, also Pornografiemusik. Und die vorgeladenen Gäste sind ganz illuster, denn ausgesagt hat Daniel Snyder von der Metalband Twisted Sisters, das sind die mit We're Not Gonna Take It,
Frank Zappa. Das ist witzig, weil die Fotos von diesem von dieser Anhörung tauchen immer mal wieder auf, wo Twisted Sister und Frank Zappa und so da ausgesagt haben.
Frank Zappa hat sogar einige seiner Aussagen nachher gesampelt für Songs. Und als dritter Vertreter der Musikindustrie, kommst du nie drauf, John Denver.
Ja.
Und witzig ist, dass John Denver eingeladen wurde, ganz explizit eingeladen wurde, insbesondere weil man davon ausging, dass der sich auf die Seite dieses Komitees schlagen würde, weil der eben den Ruf hatte.
Nie im Leben hat John Denver ist der seinen Künstlerfreunden in den Rücken gefallen.
Und ich habe so ein paar Abrisse gelesen über diese Anhörung. Und ganz spannend ist, dass zwei Politikerinnen, nämlich Susan Baker und Paula Hawkins, eine Politikerin aus Florida, haben Musikvideos und drei Albencover als Beweismittel präsentiert. Unter anderem Pyromania von Def Leppard, dass die unschuldigen Zeiten von Elvis vorbei seien. Das finde ich halt spannend. 1985 sagt eine zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht nachgeguckt, wie alt Paula Hawkins war, aber ich würde davon ausgehen, ich schaue das mal eben nach, während wir aufnehmen, dass es sich hier nicht mehr um die unschuldigen Zeiten von Elvis handle.
Ich finde das auch ein bisschen komisch, von den unschuldigen Zeiten von Elvis zu sprechen, wenn doch gerade sein Tanzstil in den 50er Jahren als jugendverrohend und übertrieben sexualisiert galt. Also das ist doch...
Genau darauf will ich hinaus. Also ich habe gerade nachgeguckt, Paula Hawkins ist 1927 geboren.
Ja, die war alt genug, um Elvis in den 50ern gesehen zu haben.
Richtig. Richtig. Und meine Unterstellung an der Stelle ist einfach, die macht jetzt genau das, was sie bei ihren Eltern potenziell scheiße fand.
Ja.
Aber die ist Anfang 20, als Elvis beginnt, richtig groß zu werden. Also die ist eigentlich genau Zielgruppe gewesen. Aber gut, egal. Also die beiden sagen, dass Subtilitäten und Andeutungen abgelöst wurden von überwältigenden Anspielungen und der klaren Nennung sowie der Glorifizierung von Vergewaltigung, Sex und Drogen, die direkt an Kinder gerichtet sind.
Also ich stelle mir gerade vor, dass es damals schon die Band Cannibal Corpse gegeben hätte mit ihren Texten.
Ja. Ja, und dann finden die noch einen Professor für Musikpsychologie, Dr. Joe Stussy von der Universität of Texas.
Und der redet dann ein bisschen Stussy für sie.
Richtig. Und der hält noch einen Vortrag, dass es sich insbesondere bei Heavy-Metal-Musik um eine Art Religion handle, mit Hass als zentralem Element, und referiert über den psychologischen Einfluss von Musik auf Menschen. Frank Zappa sagt, das Ganze sei ein, Zitat, ill-conceived piece of nonsense, also unausgegorener Blödsinn, und es beschneide die Bürgerrechte und habe zudem das Potenzial, Gerichte auf Jahre hinweg mit sinnlosen Klagen vollzustopfen, anstatt sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Finde ich eine ziemlich kluge Aussage, muss ich einfach mal so wertend sagen. John Denver sagt, es handle sich hierbei um nichts als Zensur und als Amerikaner wäre er für Freiheit und stünde gegen jede Art von Zensur. Und dann hat er noch leicht geschockt, denn er hat die Vorschläge von diesem Komitee verglichen mit der Bücherverbrennung der Nazis. Und sagt außerdem, sei es alles kontraproduktiv, denn, Zitat, that which is denied becomes that what is most desired. Und Dee Snider, erklärt dann noch der Song Under the Bridge, Under the Bridge, Under the Blade, Under the Bridge ist was anderes. Under the Blade, dem Song wurde vorgeworfen, es handle von Vergewaltigung und SM. Und er hat dann in vielen Details den Hintergrund des Songs erklärt. Es ging nämlich um die Ängste eines Mitmusikers vor einer schweren Operation. Und deswegen würden Schmerzen und Messer und sowas auftauchen. Und hat dann Schluss gefolgert, dass die einzigen Anspielungen auf SM und schwere Schmerzen offensichtlich im Hirn von Frau Gore zu finden seien. Denn wenn sie das da rein interpretiert, würde das mehr über sie aussagen als über den Song.
Ah, ich habe da gerade so viele Dinge, die ich dazu anmerken möchte oder die mich da einfach auch umtreiben. Wir sind in den 80ern, ne? Das ist so auch die Zeit des Satanic Panic, weil diese konservativen Republik, diese Reagan-Republikaner, nach denen sich heute ja viele zurücksehen, halt hinter allem den Teufel vermutet haben und alles überchristianisiert haben, wo dann Rollenspiele wie Dungeons and Dragons ein satanistischer Kult waren oder eben Heavy Metal. So, ja. Und das ist ja. Halt, das passt da halt einfach so gut rein. Ich habe diese Verknüpfung, dass das mit diesem schwarzen Sticker auf den Eminem-CDs und so weiter zusammenhängt, natürlich nie gezogen. Aber, und das ist ja auch so eine Sache, die man sehen muss, im Prinzip versuchen die ja unter einem Deckmantel des Jugendschutzes ihre eigene politische Agenda durchzuziehen. Denn die Maßnahmen, die sie da aufgezählt haben, was man alles machen soll, von wegen hinten die Texte drauf, darf nicht öffentlich gehandelt werden und, ist ja nicht nur ein massiver Eingriff in die Gestaltung des Produkts, sondern obendrein auch noch in den Vertrieb des Produkts. Und wenn du im Musikfernsehen, das ist witzig, dass du das heute machst, weil ich habe gestern gerade erst diese Dokumentation über Viva gesehen. Und da wurde die Bedeutung des Musikfernsehens für in den 80ern und 90ern für den Musikmarkt halt unterstrichen. Dass halt, wenn du ein Musikvideo hattest, das auf MTV oder auf Viva regelmäßig gespielt wurde, dass du damit in die Charts gekommen bist, dass du dann eine Top-Platzierung hattest. Und das ist natürlich, also effektiv versuchen die eigentlich Musik, die etwas, was ihnen nicht in den Kram passt, in irgendwelcher Form behandelt, mundtot zu machen und quasi durch den Markt zu vernichten.
Ja, richtig, richtig. Und es passt ja auch zeitlich ganz gut, weil MTV ist 81 an den Start gegangen. Das heißt, wir sind eigentlich noch in den Gründungsjahren von MTV und in dem Siegeszug von Musikvideos.
Ja, das erinnert mich auch sehr an im Prinzip das, was wir in Deutschland mit vor allem Computerspielen in den 80ern und 90ern hatten. Also klar, Musik kann hier auch auf dem Index landen, tut ja manchmal auch eine CD von Rammstein oder von den Ärzten oder so. Das kommt vor, aber gerade so auch in Computerspielen, die halt dann, weil sie irgendwelchen damaligen Moralvorstellungen nicht entsprochen haben, halt erstmal 25 Jahre indiziert werden und damit de facto nicht gehandelt werden können.
Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und das hat auch tatsächlich Auswirkungen gehabt. Also das wäre mein letzter Punkt in meinem ersten Thema. Denn dieser Sticker wurde am 1. November 1985 schließlich ins Leben gerufen. Und natürlich kann man sagen, dieser Sticker ist vergleichsweise harmlos, weil er greift nicht in das Artwork ein. Der wird nicht gedruckt, sondern nur aufgeklebt. Man kann sagen, Alben wurden nicht unter dem Counter verkauft. Man kann sagen, die Songs durften weiterhin auch im Fernsehen gespielt werden und. Aber viele Läden, unter anderem, most notably Walmart, haben sich entschieden, kein Album mit dem Parental Advisory Sticker zu verkaufen. Und das ist natürlich mitunter, also für den Nicht-Fan, sondern für den random Musikkäufer, der einfach in den Laden geht und sagt, ach guck mal, ich könnte ja nochmal nach einer CD gucken oder nach einer Platte gucken, ist das natürlich eine starke Beeinflussung. Und man kann jetzt argumentieren, also es gibt keine Erhebungen darüber, ob der Sticker erfolgreich war im Sinne des Komitees oder ob der Sticker vielleicht sogar kontraproduktiv war, da gibt's keine Erhebung drüber. Was man aber sagen kann, ist, dass Tipper Gore insgesamt, ich muss auch immer aufpassen übrigens, dass ich nicht Tripper Gore sage, aber gut, Tipper Gore wird in mehr als 30 Songs und Videos direkt angesprochen. Unter anderem in dem Song We Love You, Tipper Gore von Furnace Face. In dem heißt nämlich It only whets my appetite, only makes us want to hear it that much more. We love you, Tipper Gore. Aber auch in Songs von Judas Priest, von Eminem, von Danzig, von Megadeth, Aerosmith, Ice-T, Kid Rock, den Dead Kennedys, Anthrax, Ramones und einer Band, die ich nicht kenne, aber die ich jetzt wirklich hören muss, nämlich Harry and the Potters. In ihrem Song Voldemort Can't Stop the Rock heißt es, We won't let the Dark Lord ruin our party, just like Tipper Gore tried with the PMRC. Und das finde ich schon ganz großartig. Letztes Update, seit 2002 gibt es für Labels auch die Möglichkeit, den Sticker zu umgehen, indem sie zusätzlich zu dem Originalalbum, das weiter einen Sticker hat, eine Censored Version veröffentlichen. Und auf den Uncensored Versionen darf dann auf dem Sticker stehen, dass es zusätzlich eine zensierte Version gibt. Was halt auch richtig absurd ist.
Super absurd. Aber das ist ja oft auch in den USA so, dass halt einzelne Wörter in Liedtexten gemutet werden, damit man es im Radio spielen kann.
Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dann denkst du dir, ey, die laufen, gerade in den Südstaaten, haben die irgendwie Concealed Carriage oder Open Carriage, die dürfen Waffen kaufen, noch und nöcher. Die dürfen irgendwie sich über den Haufen schießen, manchmal oder oft ohne Konsequenzen.
Aber sie müssen dabei höflich zueinander sein.
Das ist das Problem. Das ist das Problem.
Also das ist, da denkt man als Europäer schnell mal, und auch als liberaler Europäer, denkt man da schnell mal, dass die ihre Prioritäten irgendwie schief setzen. So,
ein bisschen, ja.
Ich muss da gerade dran denken, dass es nach den Anschlägen von 2001 eine Liste von Songs gab, die nicht im Radio gespielt werden sollen. Also das Clear Channel Memorandum wurde das genannt. Da gab es dann halt diese Liste, dass bestimmte Songs nicht gespielt werden sollen, weil sie halt die den Hörer an diese schrecklichen Anschläge erinnern und emotionale Wunden wieder aufreißen könnten. Und da gehörte dann zum Beispiel zu Duck and Run von Three Doors Down oder Shot Down in Flames von AC/DC oder Save New York City von AC/DC oder Down in a Hole von Alice in Chains. Und es ist eine ewig lange Liste. Also da stehen so Sabotage von den Beastie Boys, Warpigs von Black Sabbath und das ist, finde ich, wirklich gut, alle Lieder von Rage Against the Machine.
Einfach mal pauschal. Ich sehe gerade, es sind 164 Songs.
Ja, und eben, aber wenn du diese Tabelle, die gibt es auch bei Wikipedia, wenn du die Tabelle einmal durchguckst, da gibt es halt einfach den Eintrag Rage Against the Machine, all Songs.
Krass. Aber auch vier Beatles-Songs. A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds, Obla Di, Obla Da. Oh ja, wegen Life Goes On. Ja. Mhm. Ticket to Ride. Okay. Was? Phil Collins, In the Air Tonight.
Von Van Halen, Jump. Was ich so faszinierend dabei finde, ist einfach, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, sich über all diese Songs nachzudenken, dass die jetzt irgendjemanden irgendwie emotional triggern könnten nach den Anschlägen. Als ob man nicht dringendere Sorgen gehabt hätte nach diesen schrecklichen Anschlägen und den vielen Toten. Als ob es da nicht viel traumatisierendere Dinge gibt als ein Song, der vielleicht im Radio läuft.
Aber ist es nicht so, das ist jetzt gefährlich, das ist wirklich eine Frage, ist es nicht so, dass nach dem Hochwasser an der Elbe die perfekte Welle von Juli auch aus dem Radio genommen wurde?
War das nicht nach dem Tsunami 2005? Das war auch so der Grund, warum Revolverheld sich umbenannt haben, die sind nämlich früher Killer-Tsunamis.
Ist das so? Das wusste ich auch nicht.
Habe ich zumindest mal irgendwo gelesen. Das ist nicht, dass ich jetzt mit dem Oeuvre von Revolverheld näher vertraut wäre.
Nee, aber es ist ja aber dann auch dann wieder ein Unterschied, ne? Ob sich Radiostationen entscheiden, was nicht zu spielen, oder ob Ich weiß nicht, wie war das mit diesen 9-11-Songs? Ist das eine Regierungsliste quasi gewesen? Das darf jetzt nicht gespielt werden.
Ich weiß gar
nicht
mehr, wer das vorgeschlagen hat. Im Zweifelsfall sage ich jetzt mal Evangelikale, weil für die kann man alles für alles verantwortlich machen. Nee, das ist die iHeartMedia, the largest owner of radio stations in the United States, circulated an internal memorandum.
Okay.
Also es war quasi vorauseilender Gehorsam, Selbstzensur. Naja. Hm. Okay, also die Filthy 15 ist eine Liste von 15 Songs, die, nee, eine, doch, 15 Songs, die jugendverrohend sind.
Furchtbar. Ganz genau. Furchtbar. Teuflische
Schämen
Musik.
Sollte man sich. Ich kenne keinen davon.
Ja. Und ich muss noch an der Stelle Jan danken, der mir den Fakt zugeschickt hat.
Grüße an der Stelle.
Grüße an Jan.
John, altes Spiel. Beliebte Kategorie, was haben die folgenden Personen gemeinsam?
Schön.
Und zwar, weil ich dir helfen will, habe ich noch eine vierte Person hinzugefügt, weil es das ein bisschen leichter macht.
Verstehe.
Und zwar Prinzessin Isabella von Spanien, Buffalo Bill, der japanische Kaiser Yoshihito und Thomas Alva Edison.
Also bei Edison denke ich spontan an Erfindungen. Edison hat sich, war Edison nicht der im Streit mit Tesla? Ja, ne?
Ja, auch. Und auch unter anderem Westinghouse. Aber auch Tesla.
Also, die haben sich alle, die hatten alle jemanden in ihrer unmittelbaren Konkurrenz, die irgendwas mindestens genauso gut konnten und sie haben sich durchgesetzt?
Ja, Prinzessin Isabella hatte eine Königin, die war genauso gut wie sie.
Ja, aber vielleicht eine Rivalin oder so.
Nee. Ich gebe dir einen Tipp, sie waren alle zur gleichen Zeit mal am gleichen Ort.
Die stehen alle in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett.
Stimmt auch, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Okay, dann weiß ich es nicht. Wenn du schon einen Hinweis mit selbe Zeit, selber Ort gibst, irgendeine Weltausstellung?
Ja, 1889.
Ja. Echt?
Jetzt, wo war die Weltausstellung 1889?
Paris,
richtig.
Oder?
Und in welche?
Eiffelturm?
Ja, sie haben sich alle ins Gästebuch vom Eiffelturm eingetragen.
Im Ernst? Okay, erzähl mir mehr.
Ich habe neulich eine längere Dokumentation, 1,5 Stunden über den Eiffelturm gesehen. Und da ist so viel kurioses Wissen angefangen, dass ich gesagt habe, wir müssen mal so ein bisschen, zumindest so ein bisschen über den Eiffelturm reden. Und ich fand es halt als Einstieg sehr schön, dass diese vier Persönlichkeiten alle im Gästebuch des Eiffelturms stehen. Der Eiffelturm, wer ihn nicht kennt. ist ein 330 Meter hoher Eisenfachwerkturm im Herzen von Paris.
Wir hängen mal ein Bild in die Shownotes ein, dann könnt ihr euch das
mal
angucken.
Ja, vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Das ist nicht der so ein bisschen schief steht. Das war nämlich ganz groß, also das war wirklich mit die größte Herausforderung, war eigentlich ein Bauwerk zu errichten, das über 1000 Fuß hoch ist. Das galt, ne, der Eiffelturm war mit seiner Fertigstellung und seiner Einweihung das höchste Gebäude der Welt damals und blieb es auch für eine Weile. Und die ganze Geschichte, wie es zum Eiffelturm gekommen ist und warum der Eiffelturm dann tatsächlich gebaut wurde und so weiter, ist sehr lang, sehr interessant. Es gab da unter anderem auch einen Mitbewerber, der statt eines Stahlturms einen klassischerweise gemauerten Betonturm bauen wollte und die Idee hatte, den oben mit einer riesigen Lampe auszustatten, wie so ein großer Leuchtturm mitten in der Stadt. Und überall in der Stadt Parabolspiegel aufzustellen, die das Licht, das der Turm in die Stadt sendet, in Häuser und Wohnungen reinbringt, um so ganz Paris gratis mit elektrischem Licht zu versorgen.
Krass.
Also solche Experimente gab es. Das ist so 1889, das ist so die aufkommende Elektrifizierung der Großstädte. Deswegen auch Edison war da sehr interessiert. Ist es nicht zugekommen. Ne? Also man hat dann stattdessen den Eiffelturm gebaut. Aber auch beim Eiffelturm dachte man eigentlich, ja gut, wir bauen den jetzt und dann reißen wir den wieder ab.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen.
Der sollte kein dauerhaftes Bauwerk sein. Man hat lange diskutiert, wie man mit dem Eiffelturm verfährt. Bis dann irgendwann ein Offizier des Militärs auf die Idee gekommen ist, den als Funkantenne zu benutzen, wegen seiner enormen Höhe. Und als der es geschafft hat, eine Funkverbindung mit der französischen Grenze, also von Paris aus mit der Grenze, aufzubauen, hat man gesagt, okay, wir können das Ding doch gut gebrauchen. So, ne? Mhm. Weil es für unsere Aufklärung dann einfach wichtig ist, für den Fall, dass die Deutschen mal wieder angreifen.
Es ist ganz spannend, weil ich war, woran ich mich erinnere, also ich war schon ein paar Mal in Paris und ich war auch schon mal auf dem Eiffelturm und so. Und woran ich mich erinnere, ist, dass ich mal gelesen habe, dass als der gebaut wurde, es massiv Proteste der Pariser Künstlerszene gab. Ja,
es gab eine Liste von 300 Künstlern, die gegen den Bau des Eiffelturms waren, weil sie ihn so unästhetisch hässlich fanden. Und richtig, einer dieser Künstler richtig war Guy de Maupassant. Das ist berühmter mhm Kurzgeschichtenautor und Schriftsteller. Und dessen Lieblingsrestaurant war das Restaurant am Fuße des Eiffelturms. Und zwar mit der Begründung, dass es der einzige Ort in Paris sei, von dem man auch das hässliche Ding nicht sehen muss.
Oh, das ist eine schöne Begründung, das mag ich.
Ja, ich hatte eben gerade gesagt, das Fundament des Eiffelturms musste besonders gerade sein. Und also der darf halt nicht schief stehen und das wusste ich auch nicht, fand ich sehr interessant. Gustave Eiffel hat die Teile, die den, also diese ganzen vernieteten Stahlstreben, am Boden in einer Werkstatt vorproduzieren lassen. Also im Prinzip ist das ein Fertigbauturm.
Mhm.
Und deswegen musste man sicherstellen, dass wenn man die Beine aufgestellt hat und mit der ersten Plattform verbunden hat, dass die alle wirklich möglichst genau sind, damit dann die Löcher der unterschiedlichen Stahlstreben genau übereinander passen, damit sie vernietet werden können. Okay. Das hat halt auch die Bauzeit dann, krass, als man das sichergestellt hat, deswegen steht der auch auf so hydraulischen Plattformen, mit die man so, dass man die einzelnen Beine noch so ein bisschen nachjustieren kann in der Höhe, um das sicherzustellen. Genial für die Zeit, da mit so einer Hydraulik zu arbeiten. Das hat diese Bauweise und auch die Bauzeit von 2 Jahren überhaupt erst ermöglicht. Als du damals auf den Eiffelturm rauf bist, hast du da den Fahrstuhl benutzt?
Ja.
Ja, Gustave Eiffel nicht, weil der war nämlich bei der Einweihung 1889 noch nicht fertig. Das heißt, die Erbauer und die ersten Besteiger mussten alle die Treppen nehmen.
Das ist, stelle ich mir anstrengend vor. Und für jemanden wie mich, der wirklich krass Höhenangst hat, die Treppen, das sind ja alles so, also so Stahltreppen, wo man durchgucken ja kann. Das ist ja, also du gehst ja im Freien nach oben. Der absolute Albtraum.
Glaube ich.
Und der Aufzug ist natürlich auch außen gläsern. Und ich erinnere, dass ich in Paris war mit einer Freundin von mir und wir fuhren auf den Eiffelturm hoch und wir einigten uns drauf. Der hat ja 3 Stockwerke. Wir fahren ins erste Stock. Und höher nicht. Und dann stiegen wir da ein und ich mit dem Rücken zur Glasfront, Augen geschlossen, mich festhaltend, fuhr. Und wir erreichen den ersten Stock und es wackelt kurz und er fährt direkt weiter in den zweiten. Weil der Aufzug einen Defekt hatte und im ersten Stock nicht anhalten konnte, was wir vorher nicht wussten.
So.
Und ich bin wirklich, wirklich fast gestorben. Und es gibt ein Foto von mir, wo ich sehr, sehr entspannt an diesem Geländer stehe und hinter mir geht über Paris die Sonne unter und das Foto ist so entstanden, dass ich rückwärts gehend, die Hände nach hinten ausgestreckt, das Geländer irgendwann ertastend auf dieses Geländer zugegangen bin. Und es hat wirklich, ich habe eine halbe Stunde Akklimatisierung gebraucht da oben, bis ich mich getraut habe, mich überhaupt mal rumzudrehen.
Ja, ich glaube, wenn man Höhenangst also, hat, ist der Eiffelturm vielleicht nicht die beste Sehenswürdigkeit.
Von unten schon.
Ich war noch nie in Paris, also ich war schon mal in Paris, ich bin aber nur durchgefahren als Kind. Mhm. Ich habe den Eiffelturm deswegen noch nie gesehen. Aber ich sage mir bei so Dingen wie dem Eiffelturm immer, der ist nicht so weit weg, da kann man auch irgendwie mal hinfahren.
Ja, und tatsächlich ist es ja so ein bisschen, wenn du vor dem Eiffelturm stehst, habe ich so ein bisschen dasselbe Gefühl gehabt wie in New York. Dass du, wenn du vom Empire State Building stehst oder sowas, dann denkst du, krass, der sieht genauso aus, wie du dir es vorstellst.
Ja, das
also das klingt ein bisschen blöd, aber du siehst was zum ersten Mal,
was du schon so oft gesehen hast, weil es so oft fotografiert und in so vielen Filmen vorkommt. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir auf unserer USA-Reise New York ausgelassen haben. Weil ich gesagt habe, ja, dann kann ich sagen, ich war schon mal in New York, aber sagen wir mal ehrlich, wenn man Krimiserien aus den USA konsumiert etc., ne, dann hat man schon so viele Teile von New York mal gesehen. Wie anders kann es sein?
Es ist dann, am Ende ist es dann doch die Größe. Ja, also der Eiffelturm von der Entfernung wirkt gar nicht so groß, aber wenn du wirklich mal unter dem Eiffelturm stehst, wenn du diese Fundamente siehst, das ist schon beeindruckend. Ja. Also es ist, ja.
330 Meter ist halt auch wirklich hoch und das war auch erfolgreich das erste Gebäude über 1000 Fuß. Jetzt habe ich noch eine Sache und zwar, kennst du Viktor Lustig?
Nee, aber Dietmar Ernst.
Viktor Lustig ist im Königreich Böhmen geboren und du glaubst nicht, was er mit dem Eiffelturm gemacht hat.
Ist das so ein Hochstapler-Ding und er hat ihn verkauft?
Viktor Lustig war ein Hochstapler, der zwei Leuten, zwei, das ist das Geile überhaupt, Schrotthändlern, unabhängig voneinander klargemacht hat, dass er die Verschrottungsrechte des Eiffelturms hätte und dass er darüber entscheiden dürfte, wer diese 10.000 Tonnen Eisenschrott verschrotten dürfte. Und weil die beiden ihn für einen französischen Beamten gehalten haben, haben sie das Einzige gemacht, was man mit jedem französischen Beamten machen kann. Sie haben ihn bestochen.
Oh Tom, da fällt mir ein, wir müssten dringend mal eine Folge nur zu Hochstaplern machen.
Okay.
Ja. Es gibt da so viele wahnsinnig tolle Geschichten.
Ja, irgendwie, Hochstapler sind natürlich Verbrecher, aber irgendwie, zumindest für manche Trickbetrüger, hat man so ein bisschen was wie Anerkennung, ne?
Ja, ja.
Also ich finde jetzt irgendwie eine Oma um ihr Erspartes betrügen, so enkeltrickmäßig, das ist einfach nur, aber wenn jemand behauptet, er könnte den Eiffelturm verkaufen, das ist schon...
Und Das ist halt dann die Grandesse von dem Vorhaben, die das irgendwie wieder beeindruckt.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man halt so Heist-Movies mag, ne? So Ocean's 11, die elf Hochstapler, die ganz geschickt in ein Casino einbrechen und so.
Ja, großartig. Viktor Lustig, den muss ich mir
merken. Viktor Lustig hat den Eiffelturm verkauft. Übrigens, einer der Bestecher hat sich so geschämt darüber, dass er da reingefallen ist, dass er das nicht öffentlich machen wollte. Der andere hat hingegen Lunte gerochen, dass er beschissen wurde und hat die Polizei informiert und daraufhin ist Lustig dann zurück in die USA geflohen.
Krass.
Ja. Gut. Okay, das war mein zweiter Fakt. Eine Menge Leute haben ein sehr gestörtes Verhältnis zum Eiffelturm.
Okay, dann komme ich zu meinem zweiten Fakt und zu einer beliebten Kategorie. Tom, was haben die drei folgenden Songs miteinander gemeinsam?
Sehr schön, das ist heute ein Musikthema.
Do You Know What I Mean von Oasis, Straight Outta Compton von N.W.A. und der Futurama-Song, also der Futurama-Theme-Song.
Boah, also der einzige davon, den ich jetzt direkt im Ohr habe, ist der Futurama-Song. Mhm. Und jetzt versuche ich gerade es wird nicht so was Banales sein, wie die sind genau gleich lang oder so, das wäre, der Futurama-Song ist ja auch viel zu kurz. Es wird auch nicht sowas sein wie die Tonart oder so, weil das ist auch nichts Besonderes, wenn drei Songs die gleiche Tonart haben. Benutzen sie alle ein gleiches Sample an irgendeiner Stelle?
Ganz genau.
Okay.
Die benutzen alle den sogenannten Amen Break. Und das ist ein 7-sekündiges Schlagzeug-Solo oder ein Drum Break aus dem Song Amen Brother der amerikanischen Soulband The Winstons von 1969. Das ist ein 7 Sekunden langes Drum-Solo, das Gregory Coleman, ein Schlagzeuger, eingespielt hat und das stilprägend war erst für Hip-Hop, später für Dance, für Jungle, für Drum and Bass und eben auch für Popmusik. Und es ist der meist gesampelte Track der Welt. Und es gibt über 6000 Songs, die verzeichnet sind, die den Amen Break als Sample benutzen. Unter anderem von The Prodigy, Lady Gaga, Elton John, Slipknot, David Bowie und Friesenjung von Otto Walkes in der 2023er Version. Und das Gemeine an der Geschichte ist, der Autor des eigentlichen Songs, Amen Brother, nämlich Richard Louis Spencer, der Frontmann von The Winstons, erst 1996 davon erfahren hat. Das Problem dabei war, 1996 war die Copyright-Zeit schon abgelaufen und er hatte keine Handhabe mehr. Und das heißt, da hat jemand die Songwriting-Rechte für den erfolgreichsten Sample der Welt oder für das erfolgreichste Sample der Welt und hat keinen einzigen Cent dafür gesehen. Mhm. Noch gemeiner ist Gregory Coleman, der Schlagzeuger, der das eingespielt hat. Und wenn jemand ein Schlagzeug-Solo spielt in Popmusik oder in Motown oder in Soul, dann kann man eigentlich davon ausgehen, gerade bei einem Solo, das ist eben dann die kreative Leistung des Instrumentalisten. Genau wie, keine Ahnung, ein Lead-Gitarrist, der bei irgendeinem Gitarrensolo was spielt, der spielt ja auch nichts Ausnotiertes nach, sondern der improvisiert das halt so lange, bis da irgendwas dabei ist, was gut klingt. Und deswegen kann man argumentieren, Gregory Coleman ist eigentlich der Urheber vom Amen Break. Gregory Coleman hat aber ebenfalls nichts davon gehört und ist 2006 vollkommen verarmt und obdachlos gestorben, ohne einen einzigen Penny jemals dafür gesehen zu haben und noch schlimmer, komplett wohl, wie man heute weiß, ohne das Wissen, dass er die Musikwelt nachhaltig beeinflusst hat.
Das ist traurig, und ja.
Das ist total traurig. Und es gab 2005 sogar eine GoFundMe-Kampagne für Richard Louis Spencer, ins Leben gerufen von zwei britischen DJs, Martin Webster und Steve Theobald. Und die haben $37,000 gesammelt und haben die an Richard Louis Spencer übergeben. Quasi als kleine Kompensation dafür, dass gerade im Dance-Bereich und im Drum-and-Bass-Bereich und im Hip-Hop-Bereich sein Sample oder ein Sample von einem seiner Songs wirklich die Musikwelt revolutioniert hat. Deswegen ist mein vergleichsweise kurzer Fakt, ist das Amen Break von 1969. Und ich weiß gar nicht, wie das Copyright-technisch aussieht, aber ich werde einfach mal an der jetzigen Stelle das Amen Break einspielen.
Ah.
Aha.
Das ist ja in Firestarter von The Prodigy wirklich so drin. Ja, ja. Krass. Okay, cool. Das ist ein cooles, also, das ist wirklich ein cooles.
Ja, total, total.
Verstehe ich auch, ja, das ist wirklich, wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, das ist so ein, weißt du, das war für mich immer so ein klassisches Schlagzeug-Pattern, so ein Rhythmusmuster, wo ich nicht gedacht hätte, dass das ein Urheber war, wo ich gesagt, das ist so grundlegend, das gehört einfach zum Schlagzeugspielen dazu, dass man das kann.
Mhm.
So. Interessant, das Amen Break.
Ja, 6000 Tracks sind gelistet mit diesem
Song. Das heißt, es gibt halb so viele Tracks wie mit dem Amen Break wie über Monica Lewinsky.
Hast du diesen Instagram-Meme gesehen oder vielleicht gab es noch bei Twitter, wo Monica Lewinsky auf einen Tweet von einem Typen reagiert hat und er hat geschrieben, name the worst career advice you ever got. Und Monica Lewinsky hat drunter geschrieben, take an internship at the White House.
Ja, Monica Lewinsky, ich habe eine Nummer von Last Week Tonight gesehen über Public Shaming und Monica Lewinsky ist ja nun wirklich an den Haaren durch den Dreck gezogen worden.
Hey, ganz, ganz schlimm.
Und da wurde das halt auch gesagt, dass es irgendwie über 200 Hip-Hop-Songs gibt, in denen auf Monica Lewinsky referenziert wird.
Dass Monica Lewinsky, ich habe irgendwann auch mal ein längeres Piece über sie gesehen, dass Monica Lewinsky da rausgekommen ist aus der Nummer und noch sowas wie Ironie dafür entwickelt hat. Die kann ja wirklich darüber lachen, ne? Und die kann damit irgendwie sehr, sehr souverän umgehen. Das ist beeindruckend.
Ja, das dachte ich auch.
Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Ja, also, zwei Musikthemen schon und zwei, was haben diese drei Dinge miteinander gemeinlisten heute? Das ist ja legendär, die Folge,
ja,
heute.
Ja. Soll ich zu meinem nächsten Fakt kommen?
Mach okay. Doch mal.
Du musst jetzt raten, von welchem Bauwerk gibt es 56 Nachbauten bekannter Größe? Nachbauten, von denen man ganz offiziell weiß, wie groß sie sind. Also
die Freiheitsstatue?
Nee.
Die Pyramiden von Gizeh?
Nee.
Okay, einen Versuch habe ich noch. Von welchem Bauwerk? Mhm. Und das ist aber auch ein Bauwerk, was man kennt. Okay.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Bauwerk kennst.
Huh. Steht es noch, das Original?
Ja.
Welchem Bauwerk? Wie viele? 56?
Eine Liste mit 56 Nachbauten bekannter Größe plus ein paar weitere Nachbauten, von denen man die Größe nicht so genau weiß.
Also wenn es nicht die Pyramiden sind, wenn es nicht die Freiheitsstatue ist, der Eiffelturm?
Ja, es ist der Eiffelturm.
Ja. Ernsthaft?
Ich habe da nämlich neulich diese anderthalbstündige Doku gesehen.
Erzähl mir doch mal was über den Eiffelturm, Tom.
Ich will gar nicht.
Wurde der nicht mal verkauft von Victor Lustig?
Ja, an Guy de Maupassant, der ihn verschrotten wollte. Nee, ich habe einfach nur.
Mir scheint, du willst den Podcast recyceln hier.
Ich habe noch so ein paar Dinge zum Eiffelturm gesagt. Es ist irgendwie nicht ein Fakt, es ist aber auch nicht zwei. Es sind eigentlich so 30 kleine und dann dachte ich, dann kann man noch ein bisschen über die Duplikate des Eiffelturms reden. Denn du warst ja bestimmt schon mal in Berlin.
Ja.
Und du kennst auch den Berliner Funkturm. Nicht den Fernsehturm am Alexanderplatz, den Funkturm.
Ja, ich glaube schon.
Ist einfach nur so ein Metallgestänge. Und dieses Metallgestänge, ich schicke dir mal ein Foto, sieht eigentlich genauso aus wie der Eiffelturm. Und deswegen gilt das Ding auch einfach als Eiffelturm-Nachbau.
Okay, krass.
Ist allerdings im Maßstab 1:2, also ist gerade mal 150 Meter hoch. Der größte Nachbau des Eiffelturms mit 336 Metern, also eigentlich eine 1:1 Kopie, wenn er wirklich in der Form exakt gleich wäre, also der größte andere Turm, der so ähnlich konstruiert ist wie der Eiffelturm, steht in dem Land, in dem Copyright nichts bedeutet, in China. In der Provinz Heilongjiang, ich habe es wahrscheinlich hundertprozentig falsch ausgesprochen, 336 Meter hoher Metallturm. Dann gibt es in Japan, in Tokio, den Minato Tower. Der sieht fast genauso aus wie der Eiffelturm, nur dass man ihn rot und weiß angemalt hat. Auch da schicke ich dir mal gerade ein Bild.
Wohin schickst du mir das Bild?
Da, wo ich dir auch den Funkturm hingeschickt habe bei Discord.
Ach, krass.
Das ist aber auch, also das sind Derivate, weil sie sehen in ihrer Form ähnlich aus, sie sind aber kein 1:1 Nachbau. Einen 1:1 Nachbau gibt es aber im Maßstab 1:2, der ist also in Anführungsstrichen nur 165 Meter hoch. Und du kannst dir denken, wo der steht.
Vegas?
Ja. Der steht auf einem Hotel, Casino-Komplex am Paris Las Vegas. Ist schon 1999 gebaut worden. Und so gibt es bei Wikipedia eine Liste von 56 Türmen, die als Eiffeltürme oder Eiffelturmderivate angesehen werden können. Und das ist witzig, weil ich habe neulich auch ein Video auf YouTube gesehen von einer Reisegruppe, die an Lost Places reist. Und die waren in China in einer Stadt, die China halt aus dem Nichts einfach aufgebaut hat, als einen kompletten Nachbau der französischen, also der Pariser Innenstadt, chinesische Paris sozusagen. Und da gibt's auch eine Kopie vom Eiffelturm. Und das ist eins von diesen Großbauprojekten in China, das einfach, wo sich niemand eine Wohnung leisten kann, was einfach leer steht und verfällt.
Ich habe nur neulich gehört, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt oder ob das einfach nur, ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass es wohl in London mal Pläne gab, weil man die Touristenmengen nicht unter Kontrolle bekommt, dass man London außerhalb von London nochmal nachbaut. Und einfach quasi ein Touristen-London baut.
Und ein London für die echten Engländer.
Richtig.
Das wäre ja sehr schön. Übrigens in Charkow, in der Ukraine, gibt es auch einen Eiffelturm im Maßstab 1:9. Und ein, den ich unbedingt noch erwähnen muss, ist ein Nachbau des Eiffelturms im Maßstab 1:100, also 3,24 Meter groß. Und zwar in Lauterstein im Kreis Göppingen hat ein Rentner in seinem Garten einen privaten Miniaturpark gebaut. Darin steht ein 14 Meter lange Nachbildung der Golden Gate Bridge, des Atomiums und eben der Eiffelturm.
Das ist aber ziemlich geil.
So, und jetzt, die Sache ist halt, nachdem die Also es gibt noch diverse andere Eiffeltürme. Ne? Es gibt auch noch einen in Baku, der steht in einem Einkaufszentrum, der ist rund 3 Meter hoch, ist einfach ein Nachbau vorm Ladengeschäft Parfums de France. Ne? Also der Eiffelturm ist halt auch, obwohl das viele Franzosen damals nicht wollten, zum der ikonischen Landmarke ja. Frankreichs geworden. Du siehst den Eiffelturm, du denkst an Frankreich.
Der ist ja auch inzwischen, also da ist ja nichts copyrighted, ne? Also man darf das auch einfach machen, man darf den auch drucken und sowas. Ja,
gehe ich jetzt mal von aus. Ich meine, selbst wenn, ne, der ist so alt mittlerweile, dass der wahrscheinlich auch jegliches Copyright längst abgelaufen wäre. Und jetzt habe ich noch eine Sache, einen Eiffelturm, denn
ich habe noch einen Eiffelturm. Und noch einen Eiffelturm. Jeder kriegt einen Eiffelturm.
Als der Turm fertig war, entbrannte weltweit natürlich ein Wettstreit, noch einen draufzusetzen und einen größeren Turm zu bauen und das nächste größere Gebilde. Also Turmbauten überall auf der Welt, also Projekte wurden gestartet, um möglichst den Eiffelturm zu übertreffen. Jeder wollte den höchsten Turm haben. Gustav Eiffel hat aus den USA mehrere Angebote bekommen, einen ähnlichen Turm, nur größer, in den USA zu errichten. Und er hat aus patriotischen Hintergründen immer abgelehnt. Mhm. Aber es gab einen Sir Edward Watkin in England, der geplant hat, einen 354 Meter hohen Turm in der Nähe von London zu errichten. Den sogenannten Watkins Tower. Watkins hat also dann 1892, 3 Jahre nach der Vollendung des Eiffelturms, angefangen, das Fundament zu bauen und die erste Etage sozusagen zu bauen, so die Steine dafür bereitzulegen, die Stahlkonstruktion für die Beine, hat aber dann immer wieder Probleme mit der Finanzierung bekommen. Und irgendwann, nachdem der Bau dann eine Weile angehalten wurde, hat man die obere Etage mit Dächern ausgestattet und immerhin diese 47 Meter hohe Etage schon mal eröffnet, um Gelder zu sammeln, um weiterbauen zu können. Das Projekt ist nie fertig geworden, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, weil wir haben beide noch nie den Watkins Tower besucht.
Richtig. Ich habe da noch nie von gehört.
Der Watkins Tower ist 1907 auch abgerissen worden. Also ist 1901 stillgelegt worden, weil man einfach nicht vorangekommen ist und das Geld nicht da war. Und 1907 hat man den Watkins Tower, das Fundament, dann abgerissen. Auch da schicke ich dir mal gerade ein Bild. Und quasi abgetragen. Das Witzige ist nur, dass du, da wo diese erste Etage des Watkins Towers stand, definitiv schon einmal warst. Denn 1920 wurde an dieser Stelle das Wembley-Stadion gebaut.
Ach ja. Was. Ach, verrückt. Krass.
Ja, also der Watkins Tower, ein gescheitertes Bauprojekt aus England.
Ja Mensch, dann kommen wir doch zum letzten Fakt für heute. Tom, du erinnerst dich doch bestimmt noch an Kaiser Norton, oder?
Ja, Kaiser Emperor Norton für dich immer noch.
Von ja, San Francisco, natürlich.
Ja.
You can say you to me. Statt einem selbsternannten Kaiser gibt es heute einen selbsternannten Lord. Wie wär's denn damit? Tom, hast du schon mal von Timothy Dexter gehört?
Nein. Ist das so eine Sache, ist das 19. Jahrhundert oder ist das Moderne?
Nee, das ist 18. Ach so. Eigentlich. Also Timothy Dexter ist war ein amerikanischer Geschäftsmann, bekannt für sein etwas exzentrisches Verhalten. Aber fangen wir mal vorne an. Dexter wird am 22. Januar 1747 in Malden, Massachusetts Bay geboren. Mit 8 verlässt er die Schule, um auf einer Farm zu arbeiten und mit 16 beginnt er eine Ausbildung als Ledergerber. Das wird noch wichtig, weil wir schon wissen jetzt, Schulbildung ist nicht so seins. 1769 zieht er mit 22 Jahren nach Newburyport in Massachusetts und lernt dort die 10 Jahre ältere Elizabeth Frothingham kennen. Die ist nicht nur verwitwet, sondern auch ausgesprochen reich. Die verlieben sich, die heiraten und ganz plötzlich hat Dexter einfach richtig viel Kohle und beschließt als erste Investition, sich eine Traumvilla zu kaufen. Jetzt muss ich dich ja nicht fragen, was in den paar Jahren nach 1769 so in den USA passiert.
Naja, also es werden erstmal die USA, ne? So.
Genau, und ganz genau. Nicht mehr also, die britische Kronkolonien. Wir reden vom Unabhängigkeitskrieg. Und nach dieser Traumvilla hat Timothy Dexter noch Kohle übrig und beschließt, die zu investieren in die Continental Currency. Und das ist die alte oder die erste amerikanische Währung. Das Problem ist, nach den Revolutionskriegen, nach den Unabhängigkeitskriegen, wird die für 1% des Nennwerts von der Regierung aufgekauft. Das heißt, die ist faktisch wertlos. Das heißt, 100 Continental Dollars sind
US-Dollar.
Sind ein Dollar. Der Unterschied ist, die Regierung in Massachusetts entschließt sich, der US-Regierung da nicht zu folgen und kauft die Continental Currency für 100% des Nennwertes an.
Was dazu führt, dass alle da ihr Geld umtauschen wollen?
Nein, das hat aber dazu geführt, dass Timothy Dexter dort sein Geld verkauft hat und massiv Gewinn gemacht hat. Und von dem Gewinn baut er 2 Schiffe und beginnt sowohl in die Karibik als auch nach Europa zu investieren, zu exportieren.
Halt, da muss ich jetzt eben einmal zwischengrätschen. Das mag jetzt so einfach damit sein, dass ich zu wenig Ahnung von Finanzen und so weiter habe. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 500 Continental Dollar habe und die zu 100% umtausche in US-Dollar, dann habe ich doch de facto, habe ich dann einen Gewinn gemacht? Achso, doch habe ich, weil im Vergleich zum Rest der USA habe ich ja quasi gerade mein Einkommen verhundertfacht. Richtig. Ah, okay, das erklärt, warum du sagst, er hat Gewinn gemacht. Okay, weil in Massachusetts habe ich ja eigentlich keinen Gewinn gemacht, weil da ist es ja ein 1:1-Wechselkurs.
Nee, aber wenn du es woanders kaufst und in Massachusetts verkaufst.
Nein, sag jetzt nicht, der hat irgendwo anders noch zusätzliche Continental Dollar gekauft und dann in Massachusetts verkauft. Das wäre ja brillant, das ist ja quasi der unendlich Geldcheat.
Oh ja. Von dem Gewinn baut er 2 Schiffe und beginnt in die Karibik und nach Europa zu exportieren. Und es wird wild. Denn schlagartig ist der Typ so reich, dass er damit automatisch Mitglied der Oberschicht ist und entscheidet sich, es sei auch an der Zeit, eine Karriere in der Politik einzuschlagen. Und die, nennen wir sie mal, Alteingesessenen, die alte Oberschicht ist davon nicht wirklich begeistert, weil der Typ ist halt dumm. Also, nein, dumm ist gemein, aber der ist halt
ungebildet.
Im klassischen Sinne nicht gebildet. Ja. Der war maximal 2 Jahre in der Schule. Und plötzlich will der da mitmischen. Der gehört da nicht rein. Und der hat aber so viel Knete, dass man sich entschließt, ihm irgendwie da reinzulassen und man überträgt ihm die Position des Oberaufsehers für Rotwild. Zu der Zeit gab es in Massachusetts kein Rotwild.
Okay.
Aber seine mangelnde Schulbildung stand ihm halt bei seinen Geschäften keinesfalls im Weg. Und das ist sind großartige Geschichten. Denn sein Leben ist voll davon, dass ihm Rivalen mit falschen, schlechten Geschäftstipps eins auswischen wollen. Zum Beispiel rieten ihm Rivalen, er solle doch Bettpfannen und Bettwärmer, die gab es nämlich, weil der Winter in Neuengland eben häufig kalt ist, da zuhauf in die Karibik exportieren. Hat er gemacht. Und der Kapitän seines Handelsschiffs hat die vor Ort als Pfannen und Kannen für die ortsansässige Sirupindustrie verkauft und Dexter hat Riesengewinne gemacht. Ein anderer rät ihm, Dexter solle doch Kohle nach Newcastle verkaufen in England. Jetzt ist Newcastle eine der großen klassischen englischen Kohlestädte. Es ist so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen. Ja. Hat er gemacht. Und als seine Schiffe in Newcastle ankommen, passt das zeitlich genau mit dem größten Streik der Minenarbeiter in Newcastle aufeinander und seine Kohle wird für einen Premiumpreis verkauft. Noch ein Beispiel.
Das ist jetzt schon Cartoon-Humor. Also, da hat jemand so entsetzlich viel Glück, das ist ja unfassbar.
Noch ein Beispiel. Ihm wurde geraten, Handschuhe in die Südsee zu verkaufen. Ja. Hat er gemacht. Und seine Ladung Handschuhe erreicht die Südsee gerade rechtzeitig, dass portugiesische Reisende auf dem Weg nach China die alle aufgekauft haben, um sie in China weiterzuverkaufen. Ihm wurde geraten, er könnte doch Bibeln nach Indien exportieren. Hat er gemacht. und seine Bibeln erreichen Indien just zur Hochzeit der Missionierung. Nein. Ihm wurde geraten, entlaufene Katzen in die Karibik zu verkaufen.
Hat er gemacht.
Hat er gemacht.
Und hat damit ein Rattenproblem in der Karibik bekämpft.
Richtig, es gab zu der Zeit einfach gerade die größte Rattenplage in der Geschichte der Karibik. Er hat quasi als Unfall in Walknochen investiert und hat es dann geschafft, die Walknochen als Korsettstangen zu verkaufen. Und obwohl der immer wieder veralbert worden ist und obwohl sich jeder über ihn lustig gemacht hat, kann man halt einfach sagen, dass Timothy Dexter das klassischste aller Beispiele von Bauernschleue ist. Und der irgendwie definitiv verstanden hat, dass sich dummstellen in irgendeiner Form auch von Wert sein kann. Allerdings war der dennoch verachtet von der hohen Gesellschaft und das hat dazu geführt, dass der immer exzentrischer und exzentrischer wurde. So hat er auf seinem Anwesen ein Minarett bauen lassen, er hat sich einen goldenen Adler aufs Dach gesetzt, also auf sein Hausdach, er hat für sich selbst und seine Familie ein Riesenmausoleum bauen lassen, er hat in seinen Garten 40 Holzstatuen berühmter Persönlichkeiten stellen lassen, in Lebensgröße, unter anderem von George Washington, William Pitt, Napoleon, Thomas Jefferson und sich selbst. Und seine eigene Statue ließ er mit der Inschrift versehen, I am the first in the East and the first in the West and the greatest philosopher in the Western world. Also ich bin der Erste im Osten, der Erste im Westen und der größte Philosoph der westlichen Welt.
Sehr bescheiden.
Aber es wird noch exzentrischer, denn Besuchern seines Anwesens hat er häufig erzählt, seine Frau sei bereits verstorben. Und wenn Besucher dann gesagt haben, aber ich habe sie doch gerade erst durch den Gang gehen sehen, hat er behauptet, das sei lediglich ihr Geist, der die Hallen heimsucht. Und er hat einmal seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um herauszufinden, ob Menschen wohl um ihn trauern würden. Und es sind 3000 Menschen auf seiner Trauerfeier erschienen. Später hat er hat das Spektakel beobachtet, seine Frau mit einer Rute verhauen lassen von einem Bediensteten, denn sie habe bei dem Spektakel nicht angemessen geweint.
Sie war also auch nicht eingeweiht, dass er nicht tot ist?
Nope. Und er war übrigens Schriftsteller. Und das ist eigentlich vielleicht meine Lieblingsgeschichte. Denn im Alter von 50 Jahren, 1801, 1802, hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel A Pickle for the Knowing Ones, in dem er einfach gemeckert hat über Kirche, über Politik und über seine Frau. Und das Buch besteht aus 8.847 Worten und aus 33.864 Buchstaben. Was das Buch nicht hat, sind Satzzeichen. Und was das Buch nicht hat, ist Rechtschreibung.
Also im Prinzip der Mario Barth seiner Zeit.
In dem Buch sind Worte vollkommen willkürlich, groß oder klein geschrieben. Es entbehrt jeglicher Grammatik und jeglicher Art von, auch wenigstens von konstanten Fehlern. Sondern das ist einfach vollkommen Kraut und Rüben. Die erste Auflage hat er 1802 selbst veröffentlicht auf eigene Kosten in Salem, Massachusetts und hat die verschenkt. Die wurde so beliebt, dass er 1805 hat eine zweite Auflage drucken lassen, um sie zu verkaufen. Es gab allerdings eine Kritik an der ersten Auflage, nämlich, die sei nicht lesbar, weil es eben keine Satzzeichen gäbe. Und auf die Kritik hat er, wie das ein guter Autor macht, reagiert. Und so hat er eine extra Seite in dem Buch hinzugefügt mit 11 Zeilen voller Satzzeichen und dem Hinweis, Lesende könnten die Satzzeichen ja einfach ausschneiden und nach Belieben selbst
hinzufügen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich am besten so einen Stickerbogen zum selber einsetzen.
Richtig. Versehen mit dem Satz, they may pepper and salt it as they please. Sein Anwesen wäre laut Probate Office im Jahr 2022 755.618 Dollar wert, ist inzwischen aber ein Hotel. Die Statuen im Garten wurden im Laufe der Zeit zerstört, einzig die von William Pitt hat überlebt. Und 1984 wurde das Haus für 200.000 Dollar an William Quill verkauft, der es restauriert hat. Die Straße, in der das Haus steht, heißt inzwischen Dexter Lane. Und Timothy Dexter ist am 23. Oktober 1806 im Alter von 59 Jahren gestorben.
Das war eine seltsame Geschichte. Es muss irgendwas mit den USA zu tun haben, dass das so viele Exzentriker hervorbringt.
Oh ja. Und an der Stelle möchte ich Philipp gern mal danken. Der hat mich auf Timothy Dexter hingewiesen. Es ist eine fantastische Geschichte. Und du musst mal seinen Wikipedia-Eintrag angucken, denn da sind auch Zeilen aus seinen Büchern, aus seinem Buch veröffentlicht, um einfach mal ein Gefühl dazu bekommen, wie grusig das ist.
Ich verstehe, ja. Es ist also, aber wirklich, wo du das gesagt hast, ne, er meckert gegen die Politik, Kirche und seine Frau, da dachte ich wirklich, das klingt wie Mario Barth. Und als du dann gesagt hast, ohne jegliche Satzzeichen, dachte ich, das klingt immer noch wie Mario Barth.
Ja, bei Mario Barth wissen wir halt im Gegensatz zu Timothy Dexter nicht, wie er sie schreibt. Oder um es mit einem Lied von Reinhard May zu sagen, ihr wisst von mir tausend Dinge, aber nicht, wie ich sie schreibe. Ja, damit wäre ich am Ende meines dritten Fakts.
Beeindruckend, also wirklich, wirklich beeindruckend, der Typ.
Ja, also wie man so oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein kann.
Ja,
das ist schon ziemlich.
Also das ist ja auch ein unfassbares Glück.
Mhm. Ja.
Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was Emperor Norton hatte, weil der hat versucht, eine kluge Geschäftsentscheidung zu treffen, hat so viel Reis gekauft.
Ja.
Oder war der wertlos, als er ankam?
Vollkommen richtig, ja, vollkommen richtig.
Das ist halt so verrückt auf der anderen Seite.
Only in America. Only in America.
Krass. Interessant, ja. Interessante Sachen haben wir heute wieder besprochen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich wollte jetzt gleich noch eine Dokumentation über den schiefen Turm von Pisa gucken.
Für die nächste Folge meinst du?
Vielleicht gibt das genug her, dann könnten wir nächste Woche gleich die Februarfolge aufnehmen.
Gucken wir mal. Auf jeden Fall kann ich sagen, noch zum Abschluss, dass wir die 50.000 Hörer geknackt haben. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Und wir erreichen im Schnitt 1.500 Hörerinnen und Hörer mit jeder Folge im Moment. Das ist ganz, ganz toll. Und wir freuen uns, ins Jahr 2024 zu starten mit so einer guten Nachricht.
Ja, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, die ihr so regelmäßig unseren Podcast hört. Feedback könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adressen schreiben. nutzloserjohn@gmail.com oder nutzlosertom@gmail.com. Und im Discord-Server des spezialgeladenen Sonderpodcasts haben wir auch einen eigenen kleinen Channel für den Podcast, falls ihr da unterwegs seid.
Richtig. Und wir können noch sagen, wir hatten auch Geburtstag. Ist ja das eigentlich aufgefallen nebenbei? Denn euer SSP-Adventskalender lief und im SSP-Adventskalender haben wir unsere Pilotfolge zum ersten Mal veröffentlicht. Und das war im Adventskalender 2020.
Siehst du, so wirklich 3 Jahre schon wieder?
Das ist 3 Jahre her, dass wir das zum ersten Mal aufgenommen haben, weil unsere erste Folge regulär ist erschienen am 5.5.2021.
Ja, da haben wir die Folge nochmal veröffentlicht.
Genau, und die zweite gleich hinterher, ja. Aber die Erstfolge wurde veröffentlicht im SSP-Adventskalender im Dezember 2020. Also ja, 3 Jahre sind wir schon alt, mein
Verrückt.
Gott.
Verrückt. Das heißt doch, dass wir beide uns fast schon 4 Jahre kennen.
Da möchte ich nicht drüber reden. Ja, das heißt, wir, ihr Lieben da draußen, wir hören uns im Februar wieder, wenn wir dann die Mahagoni-Hochzeit feiern.
Aha. Kommen da noch weitere tropische Hölzer?
Vielleicht ist das jetzt, weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Die 28. ist die Nelkenhochzeit. 29. ist die Samt. Und die 30. ist die Perlenhochzeit. Hm. Nee, also die tropischen Hölzer sind dann erstmal, haben sich abgenutzt.
Ich dachte, da kommt dann vielleicht immer noch die Teak-Hochzeit und die Nussbaumhochzeit und. Ich weiß nicht, wann Elfenbeinhochzeit hatten wir, glaube ich, schon, ne?
Ich glaube, die hatten wir schon. Sperrholzhochzeit kommt bestimmt auch irgendwann noch.
Die MDF-Hochzeit. Mitteldichte Faserplatte.
Gibt es eine Rosthochzeit?
Alte Liebe rostet doch nicht.
Ach ja, richtig. Ich vergaß, wie dumm von mir.
Okay,
es wird nicht klüger.
Wir hören uns im Februar. Macht's gut.
Tschüss.